Es gibt Filme, bei denen am Ende, beim Schluss alles offen bleibt. Es gibt kein Happy End, keine Spur davon. Und mancher Filmemacher, der liebt das, den Zuschauer mit so ganz vielen Fragen zurückzulassen. Vielleicht macht er das, weil er will, dass diese Bilder, die man gerade gesehen hat, nicht zu leicht an einem vorbeigleiten. Denn kennt man das Ende von dem Film, dann kann man ihn abhaken, habe ich gesehen, kenne ich, und vergessen. Und genau das möchte der Filmemacher vermeiden. Er will, dass weiter nachgedacht wird. Und deswegen irritiert er mit dem, wie sein Film aufhört. Wir sind heute bei einem Bibeltext, dem Ende des Markus-Evangeliums. Und als der Markus dieses Evangelium aufschrieb, da gab es natürlich noch keine Filme. Der Markus, der hatte einen Bericht geschrieben vom Leben, Leiden und Sterben von Jesus. Und dieser Bericht war sicher sehr bekannt und ziemlich beliebt. Denn hier in diesem Bericht fanden die Christen ein glaubhaftes Zeugnis von dem Wirken von Jesus Christus. Aber einigen war sehr ärgerlich. Denn der Evangelist, der hatte einen Bericht geschrieben mit einem Ende, das alles offen ließ. Davon hatte Frank Mertner letzte Woche schon berichtet. Er hatte davon erzählt, dass das, was wir heute als Predigttext haben, in der allerersten Version, in den allerersten Versionen vom Markus-Evangelium, die wir kennen, einfach nicht drin ist. Die älteste Version vom Markus-Evangelium, die endete folgendermaßen. Frauen waren zu dem Grab von Jesus gegangen und das Grab war leer. Die Tür war offen an diesem Ostermorgen. Also dieser Stein war weggerollt, das war ihre größte Sorge. Wie kriegen sie den weggerollt, damit sie Christus balsamieren konnten? Und da war ein Engel und der Engel erzählte ihnen, was passiert war. Und die Reaktion der Frauen: da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst und sagten niemand etwas. So sehr fürchteten sie sich. Angst, Furcht, Schluss, aus, Ende des Evangeliums. Genau so endete das Markus-Evangelium in den ältesten aufgefundenen Manuskripten. Und mit diesem Ende konnte man nicht leben, konnten die Christen nicht leben. Das war ihnen zu vage, das war ihnen zu offen. Und ich denke, es war vielleicht auch viel zu nah an der Realität ihrer Ängste, Zweifel und Fragen. Und vor allem, und das ist ganz wichtig, das war so nicht das Ende der Jesusgeschichte. Jedenfalls, das Markus-Evangelium, das bekam relativ schnell, so Mitte des 2. Jahrhunderts schätzt man das Ende, was heute unser Predigttext ist. Und das ist ein ganz, ganz kompaktes Mosaikbild dessen, was uns als Christen ausmacht, was wir Christen glauben. Und das, was da berichtet wird, diese ganz kompakte Zusammenfassung von dem, was da jetzt drin steht, das ist ganz, ganz eng in Übereinstimmung mit dem, was die anderen drei Evangelien berichten. So hat das Markus-Evangelium am Ende eine Art Zusammenfassung, einen Nachspann, wieder wenn man das Bild von den Filmen benutzt, angefügt bekommen. Das ist fast so, wie wenn man einen Film sieht, der über irgendjemand Echtes geht und am Ende noch so ein Nachspann kommt, der erzählt, was denn aus der Sache geworden ist. Genau so ist dieser Text, den wir uns heute angucken. Und es gibt das Happy End. Aber das ist ein Happy End mit Hindernissen. Denn das Markus-Evangelium, das erzählt uns davon, wie aus Angst und Zweifel und Schwierigkeiten, die die Jünger wahrscheinlich auch Markus selber mit dem, was Ostern passiert ist. All diese Schwierigkeiten, was daraus geworden ist. Zunächst haben die Frauen da was erlebt. Sie rennen weg und sie schweigen vor Angst. Sie reden nicht davon, was ihnen passiert ist und was sie gesehen haben und was ihnen der Engel gesagt hat. Und dann wird uns von Begegnungen mit dem Auferstandenen berichtet. Als erstes hören wir von der Maria. Wir gucken uns gleich den Text an. Maria, die hat Angst und Lähmung erlebt. Sie hatte keinen Mut zu erzählen, was ihr da passiert ist. Und dann begegnet ihr der auferstandene Jesus. Und diese Begegnung, die führt dazu, dass sie all ihren Mut zusammenkratzt, sich auf den Weg macht, zu den Jüngern geht und ihnen erzählt, dass Jesus lebt, dass er vorangeht und ihnen in Galiläa begegnen wird. Maria erzählt das. Früh am ersten Wochentag war Jesus vom Tod auferstanden. Zuerst zeigte er sich Maria aus Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Sie machte sich auf den Weg und erzählte es seinen Freunden, die mit ihm zusammen gewesen waren und jetzt trauerten und weinten. Sie konnten nicht glauben, was sie von Maria hörten. Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Maria, niemand glaubt ihr. Niemand kann ihr glauben. Zweite Begegnung. Danach zeigte sich Jesus in einer fremden Gestalt zwei von ihnen, als sie auf dem Land unterwegs waren. Da kehrten sie um und erzählten es auch den anderen. Aber auch ihnen glaubten sie nicht. Ganz kurz, ganz knapp wird hier von dieser zweiten Begegnung erzählt. Und es klingt so ein bisschen die Geschichte von den Emmaus-Jüngern hier durch, die wir aus Lukas 24 kennen. Auch sie erzählt von einer Begegnung mit dem Auferstandenen. Aber auch diese Begegnung bewirkt nichts. Auch den beiden wird nicht geglaubt. Jesus hatte vor seinem Tod mehrmals darauf hingewiesen, dass er sterben und am dritten Tag auferstehen würde. Und als das dann passierte, Unglaube. Zweifel und dieser trauernde Unglaube, die sind sehr, sehr hartnäckig. Und bei der Maria, naja, das Wort einer Frau damals, das hatte wenig Gewicht. Eine Frau konnte nicht vor Gericht aussagen, sie taugte nicht als Zeuge. Und die Maria, naja, die hatte ja auch eine Vorgeschichte. Vielleicht war sie durch ihre Trauer irgendwie verrückt geworden. Sie hatte ja diese Vorgeschichte mit den Dämonen, die Jesus ausgetrieben hatte. Wer weiß. Dann aber zwei Männer. Das war jetzt schon schwieriger irgendwie abzutun. Das waren zwei Zeugen, gültig vor Gericht, ihre Aussage, die deckungsgleich das Gleiche aussagten. Und trotz Trauer, wenn das, was sie sagten, wahr war und übereinstimmte, dann müsste da eigentlich was dran sein. Aber auch den beiden glaubten sie nicht. Aber dann wird uns noch eine dritte Begegnung erzählt. Schließlich zeigte Jesus sich den 11 Jüngern, als sie gerade zum Essen am Tisch lagen. Er warf ihnen vor, dass sie nicht geglaubt hatten und uneinsichtig gewesen waren. Sie wollten nicht glauben, denen nicht glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. In der dritten Begegnung, da greift Jesus dann selber ein. Er erscheint selber den 11 Zweiflern. Und das ist keine nette, weichgespülte Begegnung. Nein, es ist es nicht. Das ist eine Begegnung mit Vorwürfen und mit Zurechtweisungen. Jesus sagt ihnen, ihr wollt nicht glauben. Ihr seid uneinsichtig. Diese Jünger, die stehen am Anfang ganz auf der Seite des Unglaubens. Sie sind ganz, ganz weit weg davon entfernt, was Jesus mit ihnen vorhat. Aber Jesus, der Auferstandene, der macht sich zu ihnen auf den Weg und er begegnet ihnen. Ich denke, es gibt gewisse Parallelen zwischen dem, wo diese 11 Jünger waren, und uns. Es ist nicht schwer, sie zu sehen, wenn man danach sucht. Und deswegen möchte ich dich fragen, wo stehst du heute? Hast du Probleme zu glauben? Steckst du vielleicht in Unglaube und in Traurigkeit fest? Was macht Corona zum Beispiel mit dir und deinem Glauben? Hast du den Eindruck, dass dein Glaube sehr klein ist? Wenn das bei dir der Fall ist, dann sage ich dir ein Ding, du bist in guter Gesellschaft. Denn diese dritte Begegnung ist eine Begegnung mit denjenigen, bei denen sich Unglaube zeigte. Und hier wird von Unglaube in einer ganz besonders krassen Form wird uns hier vorgezeigt. Entsetzt waren sie geflohen, als Jesus gefangen genommen wurde. Petrus, der war noch mitgegangen zu dem Verhör. Und als er dann gefragt hat, kennst du diesen Jesus, Position beziehen sollte, hat er ihn verraten. Und jetzt haben wir 11 Jünger. Denen wird berichtet, dass Jesus auferstanden ist. Die sitzen vor Angst am Tisch. Und sie glauben nicht denen, die ihnen erzählen, dass sie den Auferstandenen getroffen haben. Die sind bedrückt, ängstlich und ohne Hoffnung. Und gerade diesen Menschen begegnet Jesus hier und er weist sie zurecht. Und ich kann diese 11 übrigens sehr gut verstehen. Die hatten für Jesus ihre gesicherte Existenz als Fischer und Zöllner und was sie immer auch alles gemacht haben, das hatten sie aufgegeben. Sie waren 3 Jahre mit ihm unterwegs gewesen. Sie hatten sogar Jesus gesagt, ich bin bereit für dich zu sterben, Jesus. Und nun diese Pleite. So traurig war das, was ihnen da passiert war. Es war so anders, als sie sich das vorgestellt hatten. Angst und Verzweiflung, das ist, was sie bewegt hat. Und sie waren so mit sich selber beschäftigt, so mit ihren Ängsten, von ihren Ängsten beherrscht, dass die einfach nicht aufnahmefähig dafür waren, was ihnen hier berichtet wurde. Und ich denke, dass wir, wenn wir ganz ehrlich sind und unseren Glauben betrachten, dann müssen wir auch zugeben, dass wir öfter zweifeln. Vielleicht zweifeln wir daran, ob Jesus wirklich auferstanden ist, wie diese 11. Vielleicht, ob es Gott wirklich gibt. Ob es das Leben nach dem Tod wirklich gibt. Vielleicht zweifle ich daran, ob Gott mich wirklich liebt. Wird Gott mir wieder vergeben? Keiner von uns ist sicher davor, in diese Abgründe des Unglaubens zu blicken. Und wir lassen uns von unseren Ängsten gefangen nehmen. Vielleicht sind es Existenzängste, vielleicht sind es auch andere Ängste und dann sehen wir nur noch Probleme. Wir fühlen uns bedroht und dann sind wir genauso unterwegs wie diese 11. Wie steht es mit deinem Glauben? Und dann passiert in dieser Geschichte eben das, dass Jesus diesen Zweiflern begegnet. Und er weist sie zurecht und dann werden die ganz neu ABC-Schützen, so richtige Schulanfängertypen, ja, des Glaubens. Und dadurch, durch den Anstoß von Jesus und durch seine Hilfe, nur dadurch machen sie sich auf den Weg von Unglaube zu Glaube. Als der auferstandene Jesus ihnen erscheint, wird plötzlich diese Flamme des Glaubens wieder neu entzündet. Und das ändert einfach alles. Es braucht diese Begegnung mit dem Auferstandenen. Und das ist keine softe Begegnung. Jesus schimpft mit diesen Jüngern. Er schimpft ganz kräftig. Er sagt ihnen, ihr seid uneinsichtig. Ihr wollt nicht glauben. Lassen wir zu, dass Jesus uns so begegnet? Lassen wir zu, dass Jesus uns ermahnt, dass er erstmal uns ausschimpft? Also ich brauche das. Und ich muss da immer wieder neu hin zurück, dass ich daran erinnert werde, dass ich träge bin. Dass ich die Verheißungen aus der Bibel zwar kenne, aber nicht wirklich für mich ernst nehme. Auch ich stecke immer mal wieder in meinen Problemen und meinen Ängsten fest. So fest, dass ich einfach nichts anderes mehr wahrnehme. Und ich komme dann aus dieser Situation alleine nicht mehr raus. Dann brauche ich die Begegnung mit diesem auferstandenen Jesus. Entweder indem ich die Bibel lese oder indem ich mit anderen Christen zusammenkomme und mir jemand was von Jesus erzählt. Und ich dann von meinem auferstandenen Herrn gesagt bekomme, du Martin, du bist uneinsichtig. Du willst jetzt gerade nicht glauben. Kehre um. Und das ist nicht einfach zuzugeben, dass ich Gott nicht zutraue, dass er mich liebt und dass er mir hilft. Dass er, der Auferstandene, trotz aller Wirren, die ich jetzt hier erlebe in der Welt, in der ich lebe, dass er mir jetzt schon das ewige Leben schenkt und er mir das auch am Ende ganz vollkommen in Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, schenken wird. Und gerade deswegen, weil mir das so schwer ist, das zuzugeben, ist es wichtig, dass ich mich zurechtweisen lasse, meine Schuld anerkenne, mir selber meinen Zweifel und meinem Unglauben bewusst werde und sie meinem Herrn benenne. Und ich darf das, ich darf es ihm bringen, ich darf Buße tun, ich darf umkehren und ich darf mich korrigieren lassen. Und ich darf das immer wieder, denn der auferstandene Jesus, der ist der Garant dafür, dass meine Schuld bezahlt ist, dass Gott mich aufnimmt, dass Gott mich liebt. Du brauchst das auch und du darfst das auch. Er, der auferstandene Jesus, der begegnet seinen Jüngern und er bringt sie dadurch auf den Weg von Unglauben zu Glauben, der alles verändert. Ich lese weiter aus dem Text. Und Jesus sagte zu seinen 11 Jüngern, geht in die ganze Welt hinaus und verkündet allen Menschen die gute Nachricht. Wer glaubt und sich taufen lässt, den wird Gott retten. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Die zurechtgewiesenen, nicht glauben wollenden Jünger, die bekommen eine Aufgabe, die Botschaft von Jesus zu verkünden. Wie bitteschön soll denn das gut gehen? Jesus traut es ihnen zu. Jesus sendet sie einfach in die ganze Welt. Und der Begriff, der hier benutzt wird, der ist sehr viel breiter als jetzt in dieser Übersetzung. Er ist ganz groß, ganz weit. Nicht nur hier soll die gute Nachricht verkündet werden, nicht nur in der näheren Umgebung, vielleicht Landkreis Darmstadt-Dieburg und Landkreise herum. Nein, in die gesamte Schöpfung. Die gesamte Schöpfung, das Kosmos, das ganze Universum soll Anteil an dieser guten Nachricht haben. Und es ist eine gute Nachricht, die überall verkündet werden soll. Wer glaubt und getauft wird, den wird Gott retten. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Jetzt könnte ich ganz leicht diesen Text wieder so lesen, diese Verse so lesen, dass ich anfange, an mir und meinem Glauben zu zweifeln. Wird Gott mich denn retten oder wird er mich verurteilen? Das liegt ja am Glauben. Glaube ich richtig? Glaube ich genug, um so aktiv zu werden? Oder ist mein Glaube vielleicht zu schwach? Ich denke, es wäre total verkehrt, hier so stecken zu bleiben. Und bevor wir das tun, lasst uns noch mal genauer hinschauen, was denn diese gute Nachricht ist, was denn gut ist an dieser Nachricht, die hier in die alle Welt getragen werden muss. Und das ist ganz wichtig, weil das ganze Markus-Evangelium, und wir stehen heute fast am Ende einer Serie, wo wir das ganze Markus-Evangelium durchgelesen haben und durchgepredigt haben hier in der Gemeinde. Dieses Evangelium, diese gute Nachricht, das ist ganz das Zentrum dieses Evangeliums. Und deswegen gehen wir mal ganz zum Beginn zurück. Im ersten Kapitel von Markus wird uns Folgendes erzählt. Das war also direkt nachdem der Johannes der Täufer ins Gefängnis geworfen wurde. Da wird erzählt, danach kam Jesus nach Galiläa und verkündete die gute Nachricht von Gott. Die von Gott bestimmte Zeit ist da. Sein Reich wird sichtbar in der Welt. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Was hier passiert am Ende von dem Markus-Evangelium, ist, dass der Kreis sich schließt. Am Anfang von dem Evangelium heißt es, Gottes Reich wird sichtbar in der Welt. Es ist angebrochen. Und jetzt heißt es, Gottes Reich ist da in der Welt. Die Botschaft, um die es hier geht, die in alle Welt getragen werden soll, das ist genau dieselbe, die Jesus verkündigt hat. Gottes Reich ist da. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Er hat den Tod überwunden. Durch ihn sind alle Schuld und Sünde gesühnt. Durch ihn darf jeder in Gemeinschaft mit Gott leben. Schon jetzt, aber auch nach seinem Tod. Diese Botschaft ist die tragende Mitte von dem Markus-Evangelium, von dem ganzen Markus-Evangelium. Und richtiger Glaube an diese Botschaft ist nötig und ist die Voraussetzung, um ihr Bote zu sein, Bote dieser guten Nachricht. Bote zu sein, der diese Botschaft in das Universum trägt, der sagt, Jesus lebt, er ist stärker und mächtiger. Und am Ende ist er der erfolgreiche Sieger und König. Und diese Botschaft, die soll überall hin. Alles soll sozusagen durchchristet werden. Von Jesus durchdringt sein, ihn aufsaugen. Das ganze Universum soll komplett davon erfüllt sein. Und auch ich, mein Wesen, mein Sein, mein Denken, Fühlen und Wollen. Aber wie soll denn das klappen? Mit mir? Schauen wir nochmal hin. Was genau passiert hier? Die Botschaft von Jesus und die Aufgabe, die gute Nachricht zu übertragen, die geht hier von Jesus auf seine Nachfolger über. Und das fängt ganz wesentlich mit der Botschaft an, mit der guten Nachricht, die erzählt wird, dass das Reich Gottes jetzt da ist und verkündet werden soll, aber damit nicht genug. Wir lesen weiter in dem Text. An folgenden Zeichen sind die Menschen zu erkennen, die an mich glauben, sagt Jesus. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und in fremden Sprachen reden. Wenn sie mit bloßen Händen Schlangen anfassen und tödliche Gifte trinken, wird ihnen nichts passieren. Kranken werden sie die Hände auflegen und die werden gesund werden. Das wird erkennbar an geistlichen Gaben. Und ist euch aufgefallen, dass die erste Person, der Jesus begegnet, die Maria, dass da ganz deutlich davon geredet wurde, dass diese Maria von 7 Dämonen befreit wurde durch Jesus. Was Jesus hier sagt, ist, die Zeichen, die ich tat und die Vollmacht, mit der ich sie tat, die zu tun, ihr habt sie. Ihr habt sie in meinem Namen. Jesus sendet in die ganze Welt mit einer Botschaft, aber auch mit der Vollmacht, diese Zeichen zu tun, die diese Botschaft klar untermauern. Der wunderbaren guten Nachricht von Jesus folgen Taten. Das Wirken von Jesus, von dem Markus in seinem Evangelium berichtet hat, das, was Jesus getan hat mit Wort und mit Tat, das geschieht weiter bis heute. Jesus, der Auferstandene, der ist hier, gegenwärtig. Und er verändert Angst und Zweifel in Glauben mit einer Mission. Die Mission, davon zu erzählen, dass es neues Leben gibt, dass das entsteht und dass der neugeborene Mensch dann das Evangelium in die Welt trägt. Und wir, die wir dieses Evangelium kennen, die wir dieser gute Nachricht glauben, wir stehen da mittendrin in dieser Neuschöpfung der Welt. Wir sind da voll und ganz mit einbezogen. Und diese Neuschöpfung der Welt, die mit Jesus begonnen hat, die geht weiter. Sie bleibt nicht verborgen. Sie wird verkündet, das wird davon geredet, aber sie wird auch sichtbar in diesen besonderen, außergewöhnlichen Zeichen. Und es würde sich lohnen, jede dieser hier genannten Geistesgaben genauer zu betrachten. Aber das mache ich heute nicht, weil das würde den Rahmen dieser Predigt sprengen. Aber es ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen hier, dass erstmal das nicht alle Geistesgaben sind, die im Neuen Testament erwähnt werden. Dieser Text versucht ja nicht allumfassend alle Geistesgaben zu behandeln, sondern es ist diese ganz kompakte Zusammenfassung, die wir hier vor uns haben. Und was das auch nicht ist, ist eine Checkliste. Ne? Also wieder dieses Negative an diesen Text rangehen. Ich muss abhaken, ob ich sie denn alle tue, diese Taten, um zu prüfen, ob ich richtig glaube, falsch gelegt. Ne? Diese Geistesgaben sind ganz wesentlich Teil dessen, wie heute das Evangelium auch noch in die Welt getragen wird. Und es ist ganz wichtig, dass wir sie nicht kleinreden oder wegreden. Martin Luther hat über die Gnadengaben mal geschrieben und hat Folgendes gesagt: Gnadengaben werden dem Glaubenden angebildet sein. Sie gehören einfach komplett zu dem glaubenden Menschen dazu. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesprochen und Folgendes gesagt. In Johannes 14 hat Jesus gesagt: Wer an mich glaubt, wird genau solche Taten vollbringen, wie ich sie vollbringe. Er wird sogar größere Taten vollbringen, als die, die ich vollbracht habe. Was Jesus hier macht, ist, er macht aus seinen Jüngern, diesen Zweiflern, Fortsetzern seines Werkes. Die Botschaft ist dieselbe, auch die Taten, auch die Vollmacht. Lasst bitte diese Geistesgaben nicht weg. Und redet sie nicht klein. Sie sind unbedingt Teil und ganz wesentlich in der Fortsetzung des Werkes Jesu. Die Begegnung mit dem Auferstandenen, die wandelt Unglauben in Glauben mit einem Auftrag und mit der Befähigung, diesen Auftrag auszuführen. Aber wie soll denn das gehen mit uns? Hier in Darmstadt, mit mir und mit dir. Ich habe diese Frage schon ein paar Mal gestellt. Und damit wir verstehen, wie das denn gehen kann, lass uns doch mal die letzten beiden Verse aus unserem Text anschauen. Nachdem Jesus, der Herr, das zu den 11 Jüngern gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen. Er setzte sich an die rechte Seite Gottes. Und die 11 Jünger zogen los und verkündeten überall die gute Nachricht. Der Herr war mit ihnen am Werk und bestätigte ihre Worte durch viele wunderbare Zeichen. Ganz kurz und knapp wird hier von der Himmelfahrt von Jesus berichtet. Jesus wurde von Gott in die himmlische Herrlichkeit Gottes aufgenommen. Jesus hat alle Macht und Gewalt. Er, der Richter der Welt, sitzt zur Rechten Gottes und herrscht mit Gott, dem Vater. Und seine Jünger, diese Zweifler von vorhin, die zogen los. Und sie ziehen auch heute noch los. Und sie verkündeten diese gute Nachricht. Und das machen sie heute noch. Und die Kraft von Jesus, die wurde damals wirksam. Deswegen wurde dieses letzte Stück an das Markus-Evangelium noch dazugefügt. Und sie wird heute noch wirksam. Und warum wird sie wirksam? Ganz einfach. Weil der Herr mit am Werk ist. Ihren Worten und dem, was sie sagen, folgen Taten. Gott bestätigt das Gesagte. Also wie soll das werden mit uns? Indem wir einfach losziehen und wir uns einfach in diese Fortsetzung des Werkes Jesu eingliedern und dann im Glauben erleben, wie Gott mitwirkt. Gott ist der Mitwirkende. Gott ist der Mitwirkende durch seinen Geist. Durch seinen Geist, der Glauben aus Unglauben schafft, wenn wir dem Auferstandenen begegnen. Wir brauchen diese Begegnungen. Gott ist der Mitwirkende durch seinen Geist, der uns zur Aufgabe befähigt, die gute Nachricht von Jesus zu verkünden mit Worten und mit Taten. Und Gott ist der Mitwirkende durch seinen Geist, der den Ungläubigen zurechtweist, ihn ermahnt und ihn am Ende sehen lässt, was er glaubt. Nämlich, Jesus ist König. Wir dürfen in Beziehung mit Jesus leben, jetzt und später ganz bei Jesus, in der Herrlichkeit bei Gott. Dort, wo Jesus hingegangen ist und alles schon dafür vorbereitet hat, dass wir mit Gott leben können. Der Mittelpunkt von dem Markus-Evangelium ist Jesus. Und Jesus ist König aller Könige und Herr aller Herren. So endet das Markus-Evangelium. Und so wird das auch in der Offenbarung zum Beispiel erzählt, was ich jetzt gerade euch gesagt habe, Jesus König über alle Könige und Herr über alle Herren, das kommt aus der Offenbarung, Kapitel 19, Vers 16, da konnte Johannes das sehen. Dieses triumphale Ende, das ist gesetzt. Und es ist gesetzt mit dir und mit mir. Daran lässt sich nicht rütteln. Jesus ist der Auferstandene. Er ist König und Herrscher. Und wir dürfen einfach jeden Tag ihn wieder unseren König nennen, ihn anerkennen als unseren Herrn und losziehen. Und diese gute Nachricht von Jesus in die Schöpfung hinaustragen. Mit allem, was wir tun und denken. Und dann werden wir erleben, dass Gott mitwirkt. Dann brauchen wir nicht mehr an unserem Glauben zu zweifeln oder ihn zu hinterfragen. Lass dich bitte zurechtweisen. Komm weg von dir und deinen Ängsten. Mach dich auf den Weg des Evangeliums. Dann wirst du Glauben erleben. Dann wirst du Gottes Mitwirken erleben. Und dann wirst du etwas im Glauben erleben. Da bin ich ganz sicher. Ich möchte gerne diese Predigt damit beenden, dass ich ein paar Strophen eines alten Kirchenliedes euch einfach vorlese. Und ich möchte euch bitten, da mitzuwirken. Bitte lest die ganz aktiv mit mir mit. Und ich denke, wir werden danach dieses Lied auch nochmal gesungen hören. Ein ganz altes Lied, ihr müsstet das kennen. Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß. aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Gott ist Herr. Der Herr ist einer und demselben gleichet keiner. Nur der Sohn, der ist ihm gleich. Dessen Stuhl ist unumstößlich, dessen Leben unauslöslich, dessen Reich ein ewig Reich. Nur in ihm, o Wundergaben, können wir Erlösung haben. Die Erlösung durch sein Blut. Hört's, das Leben ist erschienen und ein ewiges Versöhnen kommt in Jesus uns zugut. Jesus Christus ist der eine, der gegründet die Gemeinde, die ihn ehrt als teures Haupt. Er hat sie mit Blut erkauft und mit Geiste sie getauft. Und sie lebt, weil sie glaubt. Ich auch, in den tiefsten Stufen. Ich will glauben, reden, rufen. Ob ich schon noch Pilgrim bin. Jesus Christus herrscht als König. Alles sei ihm untertänig. Ehret, liebet, lobet ihn. Amen.